Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Hartmut Lühr. Ich bin der Initiator des Projekts Gewalt geht immer. Wir veröffentlichen in unregelmäßigen Abständen Videos und organisieren Diskussionen. Bei unserem Gespräch heute Abend geht es um Kriminalpolitik. Kriminalpolitik ist der Teil der Rechtspolitik, der sich mit der Strafgesetzgebung, mit dem Strafvollzug und mit der Kriminalitätsprävention beschäftigt in erster Linie. Und das idealerweise tut auch in Bezug auf die Menschenrechte, auf die Grundrechte und auf die Verhältnismäßigkeit. Und unser Thema ist, wie wirkt Kriminalpolitik, ja, zum Beispiel auf die einfachen Bürger, wie nehmen sie wahr, wie bewerten Sie sie möglicherweise. Ich habe dazu eingeladen Herrn Hans-Günther Mahr. Er ist der stellvertretende Vorsitzende vom Weißen Ring Berlin, war lange Zeit Kriminalhauptkommissar und über 4 Jahrzehnte bei der Polizei.
42 Jahre.
42 Jahre. Zu meiner Rechten sitzt Frau Birte Brotkorb. Sie kommt vom Fachbereich Strafjustiz der Freien Universität Berlin zu uns. Sie ist Kriminologin.
Genau.
Ja, vielen Dank, dass Sie beide hier erschienen sind. Gut, über den Weißen Ring. Wollen Sie mir was sagen oder soll ich?
Gerne,
Sie
ein bisschen
Sie mir dann Zeit. Vorstellen. Wenn Sie so fragen, stelle ich Sie vielleicht lieber vor.
Der Weiße, also das mache ich dann selber, wenn Sie gestatten. Gerne. Also der Weiße Ring ist eine flächendeckende Hilfsorganisation an der Bundesrepublik Deutschland. Wir beschäftigen uns, oder die Opferarbeit, die wir leisten, wird grundsätzlich und zum größten Teil von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern getragen. Wir haben insgesamt in der Bundesrepublik, wir teilen uns die Arbeit in Untergruppierungen, die heißen bei uns Außenstellen. In den Außenstellen wirken dann Menschen mit oder für Opfer, die sich an uns wenden. Ich breche das mal runter. In Berlin haben wir 14 Außenstellen, die orientieren sich so nach den Verwaltungsgrenzen, also nach den Bezirksgrenzen. Ich selbst bin der Außenstellenleiter für den Bezirk Mitte. Das heißt, alles, was in Mitte an den Weißen Ring herangetragen wird, geht über meinen Schreibtisch, muss sondieren, die Arbeit verteilen und nachher letztendlich auch so ein bisschen bürokratisch das Ganze abwickeln. Die Möglichkeiten des Weißen Ringes sind groß. Dabei würde ich es erstmal bewenden lassen, vielleicht kommen wir später nochmal darauf, aber nochmal, wir sind eine Opferhilfsorganisation. Wir helfen Opfern und in unserer Satzung steht drin, Opfer ist derjenige, der, ich sage es nochmal, Opfer einer vorsätzlichen, durch Strafe bedrohten Tat geworden ist bei uns in der Bundesrepublik. Vielleicht können Sie sich nicht so ganz was darunter Vorsatz heißt, da macht irgendjemand was mit Wissen und Wollen. Und Strafe bedroht heißt, es gibt irgendwo ein Gesetz, da steht drin, wer das tut, wird damit bestraft. Und dabei würde ich es mal bewenden lassen.
Ja, vielen Dank.
Bitte.
Ich denke, die Zuhörer haben Eindruck gewonnen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Soll ich Sie kurz vorstellen? Oder wollen Sie?
Wenn Sie wollen, aber das kann ich auch selber machen. Ich bin am Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und bin gleichzeitig auch Juristin. Das heißt, ich bin durch die Uni gegangen, habe Jura studiert und auch das Referendariat gemacht, bin Volljuristin. Und derzeit beschäftige ich mich aber hauptsächlich mit der wissenschaftlichen Komponente der Kriminalität und Straftaten insgesamt.
Jo, vielen Dank. Ich muss jetzt aber doch insistieren. Meinen Sie, Sie könnten sich vielleicht doch zu mir setzen, weil wir haben sonst nichts von der Aufnahme her.
Ich fühle sich da so ganz alleine. Ja, bitte, ich setze mich auch zu Ihnen hin.
Bei Ihnen geht das. Ich stelle das noch ein bisschen.
Ja,
wir teilen uns das hier.
Ich gucke da mal immer über den Tisch. Hier gibt es noch was Tolles.
Wir müssen uns ja Zeit lassen. Wird noch im Publikum gewünscht? Kann gerne.
Danke. Kann ich eins von diesen beiden Lesern?
Natürlich, gerne.
Danke.
Na, ich kann ja gleichzeitig mal. Das Projekt Gewalt geht immer, stimmt die Bürger behutsam auf die anstehenden Veränderungen durch die fortschreitende Entkriminalisierung von Schwerverbrechen ein. Wir helfen dabei Menschen von der offiziellen Kriminalpolitik zu überzeugen, die aus irgendwelchen Gründen Vorbehalte gegen Politik, Verwaltung und Wissenschaft haben. Wenn unsere Aussagen hier und da vielleicht etwas absurd klingen, dann liegt das vielleicht daran, dass das Leben als solches durchaus komplex ist und ja, wir leider noch keinen totalen Staat haben, der nun wirklich alles für uns regelt. Das war jetzt etwas satirisch und ich sehe schon, das kommt nicht gut an bei meinen Mitdiskutanten. Das muss heute auch nicht im Vordergrund stehen, aber wie gesagt, ein kleines bisschen Stoff will ich Ihnen ja geben. Was halten Sie denn grundsätzlich von Projekten, die jetzt, wie gesagt, zum Beispiel mit Satire, in unserem Fall sogar ein bisschen sehr viel Sarkasmus an das ernste Thema Kriminalpolitik herangehen?
Ja, wie sieht denn die Satire aus?
Die Satire haben Sie eben kurz in einem Video gesehen.
Also es waren die Schauspieler, die dann ihre Darstellung oder ihre Vorstellung von Satire über die heutige Kriminalpolitik gebracht haben. Ist das so korrekt? Habe ich das richtig verstanden?
Das waren die Schauspieler, die halt in überspitzter Form jetzt von Autoren dieses Filmchens Aussagen gebracht haben, dazu, wie jetzt Akteure in der, im weitesten Sinne Kriminalpolitik vielleicht auch wahrgenommen werden.
So,
in der Öffentlichkeit.
Also ich denke mal, mit einem Thema humorvoll umzugehen, das ist immer eine gute Sache, egal worum es geht. Und gerade wenn Sie jetzt auch die Künstler einbringen in die Kriminalpolitik, finde ich das eine ganz wichtige Sache, damit das nicht so immer aus einer abstrakten Ebene abläuft. Und über Kriminalität kann man meiner Meinung nach auch nie genug reden, weil Kriminalität gibt es immer, wird es immer geben und gab es immer. Und ich finde es wichtig, dass es in jedem Teil der Gesellschaft ankommt. Und also jedes Thema und je ernster es ist, umso besser wird es behandelt, wenn man ein bisschen Humor angeht und nicht ganz so verstockt sozusagen mit dem Thema umgeht.
Also ich sag's mal, der Weiße Ring, ich habe es schon mal betont, ist eine Opferhilfsorganisation. Und unsere Satire sehen Sie im öffentlichen Personennahverkehr. Da werden Sie möglicherweise bereits schon ein größeres Plakat, Poster oder wie auch immer gesehen haben. Da steht drauf, wenn alle dem Täter hinterherrennen, wer kümmert sich dann eigentlich ums Opfer? So, da ist mein Ansatz als Opferhilfsorganisation für eine Kriminalitätspolitik, dass in der Kriminalitätspolitik grundsätzlich der Täter eine größere Rolle spielt als das Opfer als bisher. Das hat sich inzwischen ein wenig geändert, aber auch das, was Sie dort auf dem Poster lesen, ist von letztendlich eine satirische Übertreibung, um Leute, und das habe ich inzwischen begriffen, dazu zu kriegen, darüber mal nachzudenken. Und das will Satire ja.
Sicher, ja, konventionelle Satire will das und erreicht das sicher auch. Und also mir gefällt der Spruch in der Kürze in den S-Bahnen auch, den ich da natürlich sicherlich wirkungsvoll. Meinen Sie nicht?
Ja, wirkungsvoll, vielleicht auch ein bisschen öffentlichkeitswirksam.
Ja.
Und das soll es ja auch sein.
Ja.
Vielleicht aber auch ein bisschen verkürzt, ne? Denn es ist leider so hier, dass das Opfer keine große Rolle spielt im Strafverfahren, hat aber historische Gründe und macht auch quasi ein bisschen Sinn. Denn das Strafrecht ist ja dazu da, sozusagen, das ist das Monopol des Staates, jemanden zu bestrafen, der eine Straftat begeht, und andersrum soll das auch präventive Wirkung haben. Also der Staat darf strafen und der darf dadurch vielleicht eine Wirkung erzielen, dass es nicht wieder passiert. Da spielt das Opfer erstmal gar keine so große Rolle, denn das Opfer trägt eigentlich hat selber gar keinen Einfluss darauf, ob eine Straftat nochmal passiert oder nicht. Und der Staat will aber sozusagen durch das Strafrecht bewirken, eine Straftat nicht mehr passieren. Und da hat natürlich das Opfer gar keine so große Rolle. Das ist schade auf der einen Seite, das kann man anders machen, das wird auch zum Teil anders gemacht, aber im Moment ist es eben noch so. Also das ist so der historische Hintergrund einfach.
Also der jüngste Stand beim Weißen Ring ist, dass er das schon ganz gerne ein bisschen ändern möchte. Er kämpft, setzt sich ja sehr ein Zum Beispiel, dass bei der Prozessordnung und Strafverfahren die Belange der Opfer schon mehr herausgestellt werden und dass da auch mehr zum Beispiel auch finanzielle Beihilfe zu erreichen sein sollte für die Opfer. Ich glaube, er ist da auf einem ganz guten Weg, oder wie?
Also die Grundlage ist ja, ich sag mal, Opferentschädigungsgesetz, Adhäsionsgesetz, Gewaltschutzgesetz und ähnliche Dinge mehr. Und wir möchten gerne die Opfer stärken, indem wir aus der Strafprozessordnung heraus mehr Delikte einfügen wollen, für die nebenklagefähig sind und den Versuch unternehmen, Prozesskostenhilfe für möglichst alle Opfer zu bekommen. Das ist so unsere grobe Zielrichtung. Das gibt es beides zurzeit noch nicht.
Gut, Sie bleiben dran und Sie machen mit Ihren
Mitteln. Also der weiße Ring bleibt dran und versucht sein Mögliches.
Habe ich das richtig verstanden? Das ist nicht so in Ihrem Sinne?
Es ist sehr in meinem Sinne. Also ich finde es sehr wichtig, dass Opfer unterstützt werden und dass ihnen geholfen wird und dass sie
aber
auch eine Anlaufstelle
haben. Aber nicht
durch
den weißen Ring, sondern auch durch...
Möglicherweise auch durch den Staat. Aber das müsste unabhängig passieren vom Strafverfahren. Also das Strafverfahren ist nicht der Ort der Opferhilfe und das... Ist wahrscheinlich ein Fakt, ist aber schade, dass sich der Staat nicht auf einer anderen Seite kümmert. Also, dass der Staat nicht sagt, dann schaffen wir eine andere Organisation. Da sagen wir nicht Strafverfahren, sondern Weißer Ring als staatliche Institution oder unterstützt. Ja, ne? Das ist natürlich schade. Um nochmal auf dieses Plakat zurückzukommen, was in der U-Bahn hing, das macht natürlich, also das erreicht natürlich die Bürger, aber auf der anderen Seite muss man mit solchen Fragen immer sehr vorsichtig sein, weil also auch gerade die Angst vor Kriminalität in der Bevölkerung herrscht und aber auch immer die Angst davor, Opfer zu sein, die nur zu einem ganz kleinen Teil eigentlich begründet ist. Aber je mehr die Leute Angst haben, Opfer zu werden, umso schädlicher ist es eigentlich für die Gesellschaft an sich. Denn wenn man immer Angst hat, wenn man rausgeht und im Dunkeln durch die Straßen läuft und man hat Angst davor, dass was passiert, dann ist es eher schlecht. Natürlich muss man Vorsichtsmaßnahmen treffen, aber man darf nicht immer nur Angst vor Kriminalität haben. Und das ist was unter anderem auch so ein bisschen durch die Medien forciert wird, dass sozusagen Kriminalität überall da ist und man immer Opfer werden kann. Und so ist es eigentlich nicht.
Aber dann müssten Sie ja ganz bestimmte Presseerzeugnisse im Prinzip verbieten oder redigieren und das geht nicht. Denn es gibt ganz bestimmte Zeitungen, ich will jetzt keine Zeitung nennen, da kriegen Sie so eine dicke Balkenüberschrift, wenn irgendwo ein Mord passiert ist oder ein Kinderschänder freigelassen wird und so weiter und so fort. Da wird doch erst die Angst richtig geschürt. Was weiß ich, nicht mehr in den Park gehen, weil da ist ein Unglück passiert und. Aber das brauche ich wirklich Ihnen halt nicht zu erzählen. Das ist präsent, das Wissen bei Ihnen.
Ja, genau. Da haben Sie recht. Und ich glaube, da ist der Weiße Ring zum Beispiel auch eine Organisation, die wichtig ist, damit diese Kriminalitätsangst oder diese Angst davor, Opfer zu werden, nicht da ist. Weil wenn man weiß, da ist jemand, auch wenn was passiert, also das ist vielleicht dann eher eine abstrakte Idee, die dahinter steckt, aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, der wichtig ist.
Fühlen Sie sich dabei nicht ein bisschen überfordert?
Wieso überfordert? Ich kann einbringen meine 42-jährige Berufserfahrung bei der Berliner Polizei. Ich kann meinen hier so einen Menschenverstand...
Ich meine nicht Sie persönlich.
Achso, Sie meinen den Weißen Ring. Entschuldigung, da hat Sie missverstanden. Nee, ich fühlte mich auch gar nicht irgendwie beleidigt oder so. Also, ich denke, der Weiße Ring ist auf dem richtigen Weg. Deshalb habe ich sag's mal so bildhaft... Als ich bei der Polizei aufgehört habe, die Seiten des Schreibtisches gewechselt und bin auf die andere Seite gegangen, zu dem Zeugen, zu dem Opfer, da, komm, ich will dich jetzt unterstützen, wie das auch immer gehen mag oder sonst immer. Das heißt, ich habe jetzt eine andere Perspektive, habe aber meine gesamte Erfahrung, die viele, viele Helferinnen und Helfer mit einbringen. Und ich denke, wir sind da schon auf dem richtigen Wege, immer wieder zu versuchen, solchen Menschen zu helfen.
Ja, aber ist es nicht ein bisschen viel verlangt, jetzt... diese Menschen jetzt grundsätzlich beruhigen zu können als Institution Weißer Ring.
Also, jetzt verstehe ich, was Sie meinen.
Nicht wahr?
Also, das hieße doch erstmal, dass Ihre These richtig ist.
Davon wäre ich jetzt auch ausgegangen.
Ja, das muss man voraussetzen.
Ja. Da haben wir Sie, was?
Nein, also ich kann Sie nachvollziehen. Ich kann auch bis dahin nachvollziehen, Frau Brotkorb sagt, Also so ein bisschen könnte dieser Satz, wenn alle dem Thema, wer kümmert sich, auch ein bisschen Angst erzeugen. Ich könnte ja möglicherweise auch ein Opfer werden und kann dann nicht mehr in den Park gehen oder sonst noch sowas. Aber dann nochmal mein Einwand, wenn das bei anderen Leuten erregt, diese Gedanken, was passiert denn, wenn sie täglich in unsere Regenbogenpresse und in die täglichen Zeitungen gucken, die da draußen mit den dicken Balkenüberschriften hängen?
Nee, da haben Sie recht. Sie richten viel mehr Schaden an als so ein Plakat. Ne?
Danke, Mensch.
Das ist ganz klar, ja. Man sagt ja auch nicht umsonst die vierte Gewalt. Also die Medien haben ja da auch viel Macht.
Da steckt eine Menge hinter. Ja.
Gerade Kriminalität ist immer ein Thema, was eben ganz gerne mal auch in den Zeitungen aufgegriffen wird. Ja. Weil es eben, glaube ich, auch ein sehr emotionales Thema ist. Weil da steckt ein bisschen Angst und ein bisschen Wut hinter. Und das sind einfach viele Emotionen, die da gerne aufgegriffen werden in der Presse und dann da ein bisschen mit gespielt wird. Und das bringt eben Verkaufszahlen.
Ja. Geben Sie mir eine Minute für die Technik. Ich muss hier Batterie wechseln. Wenn ich gedacht, das ist...
Vielleicht für eine halbe Stunde oder so.
Das ist ja doch runterfallen, schon so nach und nach hören wir es dann immer.
Oder wir räumen immer eine Zeitung nach der anderen. Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja?
Da geht's doch.
Wunderbar.
Ja, wir waren bei den Medien und bei Angst, die möglicherweise erzeugt wird. Und ohne dem Wahlkampf unseres Innenministers vorgreifen zu wollen, könnte man denn Angst auch als eigentlich ziemlich hervorragendes Machtinstrument ansehen?
Ja, Angst auf alle Fälle. Damit kann man Sicherheitspolitik machen. Und je mehr Angst da ist, desto besser und mehr Sicherheitspolitik kann man dann machen, meines Erachtens.
Ich wollte es noch konkretisieren auf Kriminal- und Sicherheitspolitik, aber das haben Sie jetzt auch getan.
Ja.
Angst gibt es ja auch in anderen Zusammenhängen, Angst um Arbeitsplatz.
Ja.
Und damit lässt sich sicherlich auch vortrefflich Politik machen, aber
ja.
Angst halt im Bereich der Innenpolitik und der Justizpolitik möglicherweise auch. Ja, läuft da alles gut oder... Gibt es da Akteure, die vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießen oder vielleicht auch eigene Interessen? Ja, eigene Interessen verfolgt jeder Akteur, das ist klar. Aber,
also sicherlich auf jeden Fall eigene Wählerstimmeninteressen. Also die gibt es da bestimmt in dem Bereich. Und das ist so, glaube ich, so ein bisschen so ein Zirkel. Ne? Also je mehr Angst man erzeugt, umso mehr Angst besteht und umso härter kann man durchgreifen. Und umso mehr ist aber auch der Ruf danach da, dass man härter durchgreift. Und umso mehr kann man wieder machen. Also das schließt sich dann am Ende wieder.
Ich schließe mich da mal nahtlos an. Es ist immer wieder das Gleiche. Ich sage es mal ganz vorsichtig. In Neukölln in einem Park wird ein kleines Kind oder ein junges Mädchen von 12, 13 missbraucht. Man kriegt den Täter nicht. Aber am nächsten Tag stehen die ersten Eltern bereits vor dem Park, haben Schild hoch, wir sind für Einführung der Todesstrafe. Oder irgendwas Radikaleres, links ab oder so, wie auch immer. Das werden Sie in jedem Fall erleben. Bei Taximord, ich sag's mal so brutal, werden Sie am nächsten Tag, ich sag mal, 100 Taxi mit Trauerflor dann sehen und irgendwo werden Sie Schilder finden, wir sind für die Todesstrafe oder irgend sowas. Dies sind immer wiederkehrende Ereignisse und auf der anderen Seite, man kann es nicht verhindern. Es gibt immer wieder solche Leute, die einen anderen umbringen, die einen anderen erschlagen, erstechen oder wie auch immer, die gibt's. Und da können Sie zurückkicken in die Geschichte der Menschheit bis in die Steinzeit und noch drei Steine weiter, die gab es schon immer.
Da haben Sie recht, da schließe ich mich auch nochmal an, die gab es schon immer und das stimmt. Ganz interessant in dem Zusammenhang ist, dass man immer das Gefühl hat, es wird immer schlimmer. Und das Gefühl hat irgendwie jeder und besonders wenn es um Jugendkriminalität geht oder so, ja, immer ist das Gefühl, das wird immer schlimmer. Spannenderweise sinken die Zahlen seit Jahren. Der Kriminalitätsrate, die wird weniger und jetzt inzwischen auch im Bereich der Gewaltkriminalität werden die Zahlen niedriger, aber das Gefühl ist da, dass es immer schlimmer wird. Und da kann man Zitate lesen, die stehen schon in der Bibel, die stehen teilweise auf ägyptischen Inschriften, wie schlimm doch die Jugend von heute ist. Und das, ich glaube, das kann man heute immer noch so sagen, das Gefühl hat jeder.
Man kann vergleichen die Qualität von Gewalt, man kann das berühmte Beispiel, das vor 20, 25 Jahren bei einer Prügelei auf dem Schulhof aufgehört wurde, wenn der andere am Boden lag
und es
eben weitergeht. Also da gibt es, denke ich, schon Unterschiede.
Ja. Die kriegen wir aber mit keiner Kriminalitätspolitik weg.
Die könnte man aber mit vielleicht einer etwas konzertierteren Politik wegkriegen, wenn
und
man
wie,
allgemein...
Wie sollte die aussehen?
Tja, das ist ein ganz waberndes Wort. Werte? Werte?
Ja.
Also naja, nur. Und vielleicht auch Familienpolitik. ich meine, da wird jeder sein Süppchen drauf kochen wollen und je nach eigener Vorliebe da für sich was draus machen können. Nichtsdestotrotz kann ja darüber diskutiert werden.
Da haben Sie also einen Punkt angesprochen, Werte, das ist richtig. Und da komme ich wieder zur Kriminalitätsangst zurück. Ja, viel Politik wird gemacht. Es ist eine symbolische Wirkung, ja. Also die Hau-drauf-Politik kommt einfach bei den Wählern meistens ein bisschen besser an. Ich glaube, es wäre aber wichtiger, wenn man einfach mal die Medien und die Presse und die Wählerstimmen vergisst und wirklich schlaue Politik macht. Und wirklich Politik macht, und da haben Sie ja schon das angesprochen, vielleicht auch Familienpolitik, also wirklich präventiv arbeitet und da ansetzt und nämlich schon von Anfang an ansetzt und nicht erst ansetzt, wenn es zu spät ist, wenn nämlich schon eine Straftat passiert ist und wenn wir ein Opfer haben, sondern eben schon bevor wir ein Opfer haben.
Ja, und da stelle ich Ihnen mal, Sie werden sicherlich auch nicht unzufrieden mit einer Politik, die sich da zuerst Informationen holt oder Rat holt von der Wissenschaft.
Ja, das wäre schön, wenn es immer so wäre, wenn die Wissenschaft zuerst käme. Aber meistens wird Politik erst gemacht und dann kommt vielleicht später ein Wissenschaftler, der das Ganze kritisiert.
Also den Anspruch würden Sie schon erheben. Ja? Sie sind da selbstbewusst genug, dass Sie sagen, also die moderne deutsche Kriminologie, in Klammern Fritz Sack etc., Leveling Approach oder solche Geschichten, irgendwie, die ist schon ganz gut geeignet,
ja,
um jetzt das friedvolle Miteinander in der Bundesrepublik zu stärken.
Ja, auf jeden Fall auch die Theorien, die auf Fritz Sack aufbauen. Also es sind alles Theorien, die auch umsetzbar sind. Und wenn die Politik da mal ein bisschen sich Kenntnisse von dort einholen würde, dann würde das wirklich eine Menge ändern. Also,
ganz kurz für unser Publikum, den Labeling Approach, also das ist ein wichtiger Ansatz in der Kriminologie, der verkürzt sagt, also der Täter wird erst durch die Gesellschaft zum Täter gemacht.
Ja, nicht ganz so, aber es ist so ein bisschen so, dass wenn jemand in die Ecke gerückt wird des Straftäters, dann ist es auch eher so, dass er Straftaten begeht. Also man vor allen Dingen auch, wenn man das erste Mal was gemacht hat und in das Strafverfahrenssystem reinkommt. Also heißt, wenn man Kaugummiautomaten aufknackt oder so, ja, als Kind eine dumme Geschichte, vielleicht mit 15, 16 oder so, und dann in so ein Strafverfahren mal reinrutscht, so sagt die Theorie, hat man dann also schon mal vom Strafrichter gestanden und hat dann vielleicht kennt das System und weiß, naja, so schlimm ist es jetzt gar nicht. Aber jetzt bin ich ja eh schon der Straftäter und der Buhmann und dann begeht man vielleicht eher eine Straftat. Also es ist immer besser für jede Politik und für jede Kriminalitätsprävention ist immer der Weg des Verständnisses der wichtigere Weg. Also wenn die Gesellschaft nicht mit dem Finger auf die Leute zeigt und sagt, du machst und du machst, sondern sagt, naja, jetzt hast du mal irgendwie Mist gemacht, aber beim nächsten Mal nicht mehr und das ist okay, einmal darf man, dann glaube ich, hilft das mal auch ein bisschen mehr.
Darf ich mal konstatieren, dass das für mein Empfinden ein sehr linker Ansatz ist? Kann man das sagen?
Es ist auf jeden Fall kein konservativer Ansatz.
Oder ja. So.
Es ist ein eher doch progressiver Ansatz, meiner Meinung nach. Und es ist ein Ansatz, der eben nicht sozusagen auf nur wirksame Mittel achtet, sondern auf öffentlichkeitswirksame Mittel, wollte ich damit sagen. Also nicht nur symbolische Strafprävention, sondern eben da ansetzt, wo auch wirklich dann das vernünftig ist und das was bringt am Ende.
Ich gehe mal davon aus, dass der Weiße Ring sich sehr bemüht, politisch neutral aufzutreten. Sonst
müssen wir, ja, ist richtig. Also wir haben auch in unserem gesamten Spektrum Menschen aus allen politischen Parteien dabei. Das ist richtig, aber grundsätzlich treten wir politisch neutral aus und dem habe ich mich auch gebeugt. Also,
das ist vielleicht manchmal nicht so leicht, ne?
Darauf können Sie Gift nehmen.
Na gut. Sonst noch zu dem Thema?
Naja, also weil Sie sagten, das wäre so ein linker Ansatz. Wenn man dazwischen auch noch so eine These, die göttlich gewollte Ordnung ist das natürlich nicht. Und das ist auch ein Ansatz, die Welt zu erklären und sagen, also Gott hat so geschaffen und die Hierarchien sind so da und da muss dann gottgläubiger Mensch sich dran halten. Damit ist es auch schon 2000 Jahre gedeckelt worden, die Damen und Herren, die Menschen, sagt man so was ich nicht.
Auch nicht immer ganz unmutig, aber.
Naja, Florian Geier, das kennt jemand, kennen sie alle, oder Schindler-Hannes oder sonst da.
Ja, wobei man sich da vielleicht auch ein bisschen zu einfach macht. Also, klar kann man nicht sagen, es ist Gott gegeben, nicht? Aber viele viele Wege sind doch durch die Gesellschaft ein bisschen eher vorgezeichnet als andere. Also jeder kann abweichen vom gegebenen Weg, ja, aber manchen Leuten stehen bestimmte Wege einfach vielleicht auch gar nicht offen. Und ja. Das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger, den Leuten zu zeigen, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt.
Und? Ja, vor allem nicht.
Lauter bitte.
Abstreiten. Also gerade Gewaltkriminalität, da wird doch schon auch eher härter durchgegriffen.
Da sind wir aber vielleicht wieder bei dem Punkt.
Ja. Das ist wieder ein bisschen das Gefühl. Das stimmt. Manchmal hört man auch von Sachen, die glimpflicher ausgehen, als sie sollten. Aber das ist das, was dann wieder vermittelt wird in den Medien. Ne? Also es gibt sicherlich auch Ausnahmen, wenn es zum Beispiel um Jugendkriminalität geht oder so und dann sagt man, naja, das sind Kinder, die wissen noch nicht ganz, was sie tun, das ist schrecklich, aber wir bringen die mal erst zur Familie zurück, bevor wir sie die Nacht in der Zelle haben. Sowas gibt es natürlich, aber das ist dann vielleicht auch wieder ein bisschen Verständnis aufbringen, was schwer ist in dem Bereich.
Also so wie ich es höre, so wie ich es mitbekomme, wird mir immer gesagt, ich habe es auch vor einem Kollegen unterhalten, also Kollegen von Ihnen, ehemaligen Kollegen, also Polizisten, der hat auch Zivilpolizisten, das hat auch mit Jugendkriminalität zu tun hat, der sagt mir, muss jetzt nicht schlimm, aber er sagt das halt, ich halte einen 5-jährigen Mann, der meint, im Endeffekt, wenn man nicht die gerichteten Drehtüren einbaut, wäre es am besten zu fragen, bei Arzt sind.
Das ist richtig.
Ja, das sind die Gesellschaften.
Und zweitens, die überhaupt nicht konsequent sind. Dann sagt mir ein Polizist, der jeden Tag irgendwie irgendwelche Leute verhaften muss und am nächsten Tag wieder. Das ist nicht in Ordnung. Und natürlich, vielleicht kann es ja sein, Sie haben jetzt gesagt, okay, die werden abgestraft. Ich glaube das nicht, und vor allem nicht in der Relation zu anderen Strafen, zu anderen Straftaten. Ja? Wo, keine Ahnung, also ein Kumpel von mir, ein Regisseur, den ich kenne, der ist vorgestraft, weil er dreimal schwarz gefahren ist. Da muss man sich mal reinziehen.
Ich kann mir nicht vorstellen.
Vorgestraft durch Schwarzfahren. Ja. Also,
vielleicht doch ein bisschen mehr Vorgeschichte. Sind Sie sicher?
Ja,
dass das wirklich nur das ist.
Das passiert auch. Die BVG greift teilweise auch durch. Die können.
Das ist Unwetter.
Es gibt eine Straftat, ja, in dem Bereich. Also normalerweise Schwarzfahren nicht unbedingt eine Straftat, aber es kann als solche angeklagt werden. Und teilweise sagt die BVG, hat eine Politik und sagt, nach 3 Mal gibt es eine Strafanzeige. Das passiert. Manchmal passiert es aber auch erst nach 7 oder 10 Mal.
Aber mit einer Strafanzeige ist man doch noch lange nicht vorbestraft.
Nee.
Und da gibt es meines Erachtens erstmal, wenn er sonst eine Stunde Kerbholz nicht
hätte. Eine Einstellung oder so.
Einstellung, ja. Geldbuße oder so. Vielleicht gegen 200 Euro für den leisten Ring oder so weit. Ne?
Das gibt's.
Also, Entschuldigung, ich will hier nicht, aber mir persönlich erscheint das nicht so ganz vorstellbar, dass jemand, der dreimal beim Schwarzfahren erwischt wird, das kann ich mir gut vorstellen, eine Strafanzeige kriegt, aber dass er dann schon vorbestraft ist.
Das ist deshalb vorbestraft, weil er irgendwie halt noch die Strafe nicht bezahlt hat.
Also er hat sein Bußgeld nicht bezahlt, ja, und dann...
Ich meine, okay, ist alles nicht korrekt.
Ja, gut, okay, dann filmen wir
das
nicht.
Auch,
Und die Verhältnismäßigkeit, ja?
Ja, das ist ja.
Ja, da ist natürlich, da gebe ich zu, ist es schwierig, Werte zu vermitteln. Ne? Also wenn der Staat dann...
Nee, also ich glaube so, Punkt. Aber ich möchte mal einen anderen Aspekt einbringen. Also ich selbst komme aus Moabit, bin da groß geworden, geboren und lebe da im Prinzip immer noch. Und wer Moabit nicht kennt, das ist so, sagen wir mal, ein Problemviertel. Zumindest Moabit Nord, von der Turmstraße nach Norden. Da bin ich groß geworden. Ich behaupte, wenn ich sage, ich behaupte was, dann kann ich es nicht beweisen. Wenn so ein 14-, 15-Jähriger aus Moabit das erste Mal, ich sag mal, ein Auto knacken geht oder irgendwo einen schweren Diebstahl begeht, also vielleicht einbricht oder sonst so, noch nicht so ganz was Schlimmes, sondern relativ, nicht so ganz dolle Delikt, dann geht es ihm auch von der Strafverfolgungsbehörde schlechter, als wenn dasselbe ein Filius von, ich sag's mal ganz vorsichtig, von dem Bauunternehmer sowieso,
Zehlendorf,
oder sonst immer, der in Zehlendorf wohnt, der dasselbe macht, der Filius, und auch gekriegt wird und ihm dasselbe zur Last gelegt wird. Das liegt nicht an der wohlen Gegend, sondern liegt daran, dass der Vater oder die Eltern eine Menge mehr Geld haben und dem Sohn einen besseren Anwalt zur Verfügung stellen können, vielleicht auch noch die besseren gesellschaftlichen Kontakte haben und auf diesem Wege möglicherweise auch in diesem Strafverfahren mehr für ihren Sohn erreichen können, als die aus Moabit, der vielleicht bloß eine Mutter hat und der Vater auch und davon ist.
Das ist ein Problem auch der Neutralität der Richter oder Objektivität der Richter. Der Richter, gerade im Jugendstrafrecht, hat sehr viel Eigenentscheidungsbefugnis und kann sich dann angucken, wie sieht es denn aus, wird er nochmal straffällig oder war das jetzt so eine einmalige Geschichte? Ja, wenn man dann Gymnasiasten aus einer gut bürgerlichen Familie aus Zehlendorf hat, da sagt der Richter eher, naja, sowas kommt mal vor, das macht ihr nie wieder. Der kann gut eine Voreinstellung haben, der Richter, und sagen, der aus Moabit, der hat eine schlechte Familie, der wohnt in dem Umfeld, das kann sehr gut sein, dass der wieder straffällig wird, den bringen wir mal gleich in den Jugendarrest, damit er dort Werte vermittelt bekommt. Und da muss ich sagen, da kann man keine Werte vermitteln, auf so eine Weise. Ne? Also, wenn man hart durchgreift, heißt es nicht immer, dass man dadurch Werte vermittelt. Oft ja, aber man muss es eben immer sehen, wie. Also gerade durch Gefängnis und Arrest ist es oft sehr schwierig, Werte zu vermitteln. Das ist zum einen viel zu spät, ja, weil die dann schon viel zu alt sind. Und zum anderen funktioniert das. Ich will nämlich hier regnet rein.
Ja, sicher. Wie doll regnet es denn so? Das ist doch gut. Wie komme ich denn jetzt mit meinem Fahrrad?
Ich bin auch mit dem Fahrrad.
Ja. Ja, schauen wir mal. Vielleicht ist in einer halben Stunde alles ganz anders. Dann nimmt hier unser Redakteur noch ein Bier aus und dann sitzen wir einfach mal drauf.
Also ich hätte jetzt zwei von meinen drei Fragen, hätten wir schon gehabt.
Ja.
Machen wir die letzte noch?
Ja.
Und dann noch Fragen aus dem Publikum, wenn noch sind?
Achso. Aber er hatte doch vorhin eine Frage, die nicht beantwortet wurde. Na gut.
Ach ja, nochmal. Nicht jetzt. Also es gibt da neuere Bestrebungen, verstärkt auf so einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich hinzuwirken. Das heißt, dass in bestimmten Straftaten, das geht natürlich nicht so gut bei schweren Gewaltstraftaten, aber bei vielen anderen Straftaten kann man sagen, Mensch, setzt euch mal zusammen an einen Tisch, du Täter, hörst dir jetzt mal an, was das Opfer zu sagen hat, wie es ihm ergangen ist, und der Täter entschuldigt sich für das, was er getan hat. Und dann kann man vielleicht auf dem Weg erreichen, dass am Ende sozusagen es allen ein bisschen besser geht, weil das Opfer der Straftat hat das Gefühl, es wurde mit einbezogen und hatte was zu sagen und durfte auch mal seine Gefühle ausdrücken. Und der Straftäter hat sich entschuldigt und hat vielleicht auch ein bisschen dargestellt, warum er so gehandelt hat. Und am Ende kann man dann zusammen eine Strafe finden. Das geht aber, wie gesagt, das geht nur für kleinere Delikte oder für nicht so schwere Delikte. Das geht natürlich nicht für schwere Sachen.
Wird auch unterstützt.
Ein bisschen wie so eine Art Mediation, genau, wie so ein Schlichter, ja, kann man
wird
sagen.
Unterstützt vom Weißen Ring, ne?
Ja, wird unterstützt, und dazu gibt es inzwischen extra, ich sag's mal ganz vorsichtig, Dienststellen, die sich damit beschäftigen. Also hier in Berlin ist es die Staatsanwaltschaft in einer Untergruppierung, die sich damit beschäftigt. In anderen sind es private Vereine. Ich hab einen aktuellen Fall, da wurde versucht, und ich sage, das war sehr eindeutig, sag mal ganz vorsichtig. Die Grundlage des Falls war es, eine Prostituierte, die in der Nähe von Hannover, ich sag mal, ihren Geschäften nachging, in einem Wohnwagen. Und jemand, der mit ihr richtig wollte oder nicht wollte, und sie hat gesagt, nee, mit dir nicht. Und er hat den Wohnwagen angesteckt. Die Dame ist, also es war noch eine Brandstiftung, die ist dann durch die Flammen und so weiter in Mitleidenschaft gezogen. Und dann ist über einen weißen Ring gekommen ein Brief von dem, ja, er hat ja nur fürchterlich viel Unrecht getan und so. Und er wäre ja bereit, jetzt den Versuch zu unternehmen, das alles auszugleichen, aber er hätte nun geringen Verdienst im Knast und er würde gerne 10 Euro im Monat spendieren. Gut, also ich habe mich hingestellt und gesagt, na Junge, du willst wohl, deine Zweidrittelzeit ist um, jetzt willst du langsam mal auf Begnadigung oder so was raus. Ich habe dazu aber nichts gesagt, sondern habe das direkt an den Täter-Opfer-Ausgleich abgeben und auch die haben alle beide gesagt, also der in Hannover und die hier in Berlin, naja, der will ja was, aber vielleicht ist man da voreingenommen. Vielleicht ist er ja wirklich guten Mutes da, dass er mit den 10 Euro im Monat was erreichen kann.
Da muss ich noch dazu sagen, dieser Täter-Opfer-Ausgleich, der geht auch nur, wenn das Opfer einwilligt. Wenn das Opfer sagt, nee, das will ich nicht, dann wird es auch nicht gemacht. Und das finde ich auch ein ganz guter Schutzmechanismus, dass nicht auch dem Opfer hinterher nochmal was aufgedrückt wird, was er nämlich nicht will oder sie nicht will.
Da hat sie recht.
Danke.
Ich würde jetzt ganz gerne noch ein bisschen Selbstbeweihräucherung, ach was, so schlimm wird es nicht kommen. Sie fragen nochmal konkreter auf das Projekt Gewalt geht immer.
Ach so,
das ist das unser Projekt, ja, das. In dem Video hatten wir leichte Ansätze drin und da behaupte ich jetzt mal, das haben wir seltener in der medialen Öffentlichkeit, dass man ein bisschen genauer schaut, was könnte zum Beispiel Richter antreiben, doch relativ für einen, ich bin schon vorsichtig mit dem Wort, für den normalen Menschenverstand, doch recht haarsträubende Urteile zu verfassen. Was könnte Sozialarbeiter veranlassen, vielleicht doch ein bisschen sehr eigennützig zu argumentieren, dass die eigene Arbeit unverzichtbar ist und vielleicht auch gar nicht so hundertprozentig wirklich darauf ausgerichtet ist, jetzt wirklich künftiges Unheil abzuwenden, sondern vielleicht auch mehr Menschen auch abhängig von sich zu machen. Also das ist, behaupte ich mal, ein bisschen eine unkorrekte Sichtweise, die wir in den Mainstream-Medien nicht so oft haben. Da würde ich Sie fragen wollen, ist es in Ihren Augen legitim? Es geht ja jetzt nicht darum, jetzt was weiß ich, jetzt irgendwie Angestellte der Justiz da zum Buhmann zu machen, aber ich denke, dass Sie so völlig jenseits aller Kritik stehen, bis auch wenn vielleicht mal wieder Wellen der Empörung bei jetzt extrem offensichtlichen, schwierigen Urteilen durch die Medien gehen, dass man sagt, wir schauen uns die Arbeit von diesem Personenkreis auch nochmal ein bisschen genauer an und kritisieren den. Ist das in Ordnung oder ist das heikel? Darf ich mal zuerst Frau Brotkopf fragen?
Also Richter kritisieren ist immer in Ordnung. Das ist auch eine wichtige Sache und jede Verhandlung aus dem Jugendstrafrecht ist auch öffentlich und ist auch gut so, damit eben jeder sich das angucken kann, was der Richter da macht. Der hat ja eine ganz große Macht, wenn er da so ein Urteil fällt.
Ja, im Jugendbereich ist es selten öffentlich, oder?
Genau, das ist selten. Das ist eigentlich eher nicht öffentlich. Aber sonst im Erwachsenenstrafrecht ist alles öffentlich. Im Jugendstrafrecht sagt man, das ist ein bisschen zum Schutz für den Jugendlichen. Ne? Wenn Sie jetzt sagen, besonders schlimme Urteile, meinen Sie dann besonders milde oder besonders harte Urteile?
Naja, im Hinblick auf unser
Publikum unverständlich.
Besonders unverständlich.
Einigen wir uns darauf. Ja. Also das würden Sie das zugeben, dass sowas vorkommt?
Sowas kommt vor, ja, auf beiden Seiten. Besonders milde und besonders hart.
Besonders hart, da kann ich mich jetzt gar nicht, komischerweise gar nicht erinnern, im Bereich Gewaltkriminalität. Aber so ist in Ihrer Praxis mal vor untergekommen, ja?
Kommt auch vor, genau.
Okay.
Also ich spreche hier als Vertreter einer Opferhilfseinrichtung. Und ich sag mal so, wenn wir unterstützen ja unsere Opfer insbesondere auch bei Wiedergutmachungsverfahren und ähnliches mehr, wenn es denn Menschen sind, die kein Geld haben, dann treten wir für Prozesskosten ein und so weiter. Da gibt es gerade so merkwürdige Entscheidungen aus dem Opferentschädigungsgesetz, die man mitunter nicht nachvollziehen kann. Und wenn wir der Meinung sind, dass eine Fehlentscheidung getroffen worden ist, dann ist sie anfechtbar. Auch von einem ordentlichen deutschen Richter. Und das muss so sein, das muss man dürfen. Und wenn jemand der Meinung ist, in diesem unseren Staate, dort ist über ihn eine Fehlentscheidung getroffen worden, dann hat er das Recht, dagegen anzugehen. Grundsätzlich. Was ist aber, wenn er kein Geld hat? Da werden wir dann, wenn der Mensch Opfer ist, darf er zu uns kommen. dann helfen wir Opfer. Wenn der Mensch aber Straftäter ist und ihm irgendetwas vorgeworfen wird, ich sag's mir jetzt zu Recht oder zu Unrecht, geht mich nicht an, dann kann er das sicherlich auch anfechten. Aber dann muss er auch gucken, ob er Geld hat oder nicht. Seine Rechte durchzusetzen. Und da sind wir wieder bei einem Punkt in unserer Gesellschaft, ich sag mal zwischen Moabit und Zehlendorf zum Beispiel.
Da sind wir auch, aber Herr Mahr, die Frage, wie gesagt, auch wenn es sicher vielleicht nicht Ihr Lieblingsprojekt ist, unser Projekt, die Frage war...
Ich hab's ja erst einmal gehört. Also,
also wie gesagt, halten Sie es für hilfreich, für legitim oder vielleicht für schädlich, wenn man jetzt schaut, was könnten zum Beispiel psychologische Motive sein von Richtern, die sich vielleicht lieber mit Tätern solidarisieren als mit Opfern? Ist das eine Frage, die man stellen darf, oder sollten wir das lieber...
Ja, Sie dürfen ja grundsätzlich bei uns in unserer Gesellschaft alles in Frage stellen. Mhm. Wenn Sie Behauptungen aufstellen, müssen Sie die beweisen. Wenn Sie sagen, der Richter hat sein Amt missbraucht, um das und das zu tun, und dies in der Öffentlichkeit machen, müssen Sie beweisen, sonst kriegen Sie eine dicke Klage am Hals.
Wenn ich oder, konkret einen Richter... Ja,
wenn Sie sich so global, da gibt es dann Richter, die machen dann so... Oder, natürlich, wir sind alles Menschen. Auch ich bin fehlbar, ich habe Fehler gemacht, viele Fehler in meinem... Sie werden mich alle, wie wir hier sitzen, und Richter, Polizisten, Staatsanwälte und Politiker machen immer und immer wieder Fehler. Manche auch bewusst, wenn ich zum Beispiel an das Ehrenwort unseres Bundeskanzlers denke, der gesagt hat, er gibt den Namen... hat großes Ehrenwort gesagt, dass er die Namen von den Spendern nicht rausgibt. Das war zwar schon ein Fehler, aber ein vorsätzlicher Fehler, sagt man jetzt vorsichtig. Also Fehler machen wir alle und dagegen darf man annehmen. Das ist ein Recht in unserer Gesellschaft.
Okay.
Ja, gut.
Publikum noch Fragen? Dann würde ich mal unsere hier mit vermeintlicher Jimi Hendrix Musik untermalte Diskussion schließen. Santana, vielen Dank.
Ja, ich habe immer überlegt.
Kommt die vom Band? Ich dachte, das ist vielleicht. Das hört sich auf. Kommt die vom Band?
Santana wird vom Band kommen, nehme ich an.
Stimmt.
Zumindest von dem Tonträger.
Das ist gut. Ein bisschen deprimierend.
Dann bin ich jetzt mit Dank entlassen.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Mhm. Auch bei Ihnen, Frau Buchkopf.
Ja, ich auch, danke.
Ja, und wie machen wir das mit Ihrer Heimfahrt?
Das muss ich alleine organisieren. Ich bin erwachsen. Gucken Sie mal in die Augen, ich bin erwachsen. Das muss ich alleine regeln.
Also wenn Sie sich ein Taxi nehmen, lassen Sie es mich wissen. Ne?
Dann nein, ich bin ja mit dem Fahrrad hier. Ich lasse mein Fahrrad hier noch
an der Hamburger Straße. Nicht. Abholen,
nee. Ich komme schon nach Hause.
Sein Fahrrad lässt man nicht stehen, das mache ich auch nicht.
Ja? Nee.
Aus gewissen Gründen, mit denen wir beruflich zu tun haben.
Sein Pferd lässt man ja auch hier stehen. Wa?
Genau. Mehr aus Liebe zum Detail.
Außerdem
ist ja die Bitte gar nicht erst vorbei. Das kann ich den Stapel Zeitschriften dann wieder unterliegen. Aber der war dann ganz hilfreich.
Also Sie dürfen letztes Jahr 1,2 Euro. Ich glaube, im Internet steht
1,2
Euro oder so weit.
Ja, sind die da
umgängig? Ja, das ist ein bisschen. Nein, Jugendfoto nicht, aber es ist
ziemlich.
Thank you.